An diesem Abend blieb Rob J. lange auf und schrieb den Bericht für die Akten des Bezirksgerichts und für Mordlanden ab. Am nächsten Morgen kamen die Sorks zur Farm und holten Makwa Ikwa, um sie hoch über dem Fluss neben ihrem Hedonosotee zu begraben. Rob hatte ihnen diese Grabstätte angeboten, ohne es vorher mit Sarah zu besprechen. Sie wurde wütend, als sie davon erfuhr. »Auf unserem Land? Was hast du dir denn dabei gedacht? Ein Grab ist für die Ewigkeit. Jetzt wird sie für alle Zeiten hier sein. Wir werden sie nie mehr los«, rief sie aufgebracht. »Halt den Mund, Weib«, sagte Rob J. leise. Und sie drehte sich um und ließ ihn stehen. Am nächsten Morgen ging er zu der Lichtung im Wald, wo es geschehen war. Rob J. wusste, wonach er suchte. Er fand den Stock im Unterholz, wo man ihn hingeworfen hatte. Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Stock, bis auf die rostig-rötliche Verfärbung an dem einen Ende. Der zweite Schuh lag auf der anderen Seite der Lichtung im Wald, wohin ihn offensichtlich jemand mit kräftigen Armen geworfen hatte. Da er sonst nichts mehr fand, wickelte er die beiden Gegenstände in ein Tuch und ritt zum Büro des Sheriffs. Morton Landon nahm den Obduktionsbericht und die Beweisstücke kommentarlos in Empfang. Eigentlich hätte er am Nachmittag Sprechstunde in seiner Praxis halten sollen, doch als er zur Farm zurückkehrte, herrschte dort ein wahres Chaos. Sarah war bleich im Gesicht. Mond, deren Augen bei Makwas Tod trocken geblieben waren, weinte bitterlich und alle Kinder schauten ängstlich und verschüchtert drein. Während Rob J.'s Abwesenheit waren Maud Landon und Fritz Graham, sein regulärer Hilfs-Sheriff, sowie der extra für diesen Anlass vereidigte Otto Pfirsig auf die Farm gekommen. Sie hatten ihre Gewehre auf »Der singend einhergeht« gerichtet und Maud hatte ihn verhaftet. Dann hatten sie ihm die Hände auf den Rücken gebunden, ihm ein Seil umgelegt und ihn wie einen Ochsen hinter ihren Pferden hergezogen. »Sie haben einen Fehler gemacht, Maud«, sagte Rob. Maud Landon sah ihn verlegen an, schüttelte aber den Kopf. »Nein, wir glauben, dass dieser Riese von einem Hurensohn es war, der sie getötet hat.« Als Rob J. wenige Stunden zuvor im Büro des Sheriffs gewesen war, hatte Landon nichts davon erwähnt, dass er vorhabe, auf die Kohlsche Farm zu reiten und einen der Arbeiter zu verhaften. Irgendetwas stimmte nicht. Die Schwierigkeiten, in denen der »singend einhergeht« jetzt steckte, waren wie eine Krankheit ohne erkennbare Ursache. Auf das »Wir« reagierte Rob überhaupt nicht. Er wusste, wer »wir« waren, und er erkannte, dass Nick Holden aus Makwas Tod politischen Profit schlagen wollte. Aber er beherrschte seinen Zorn. »Ein schlimmer Fehler, Maud. Es gibt einen Zeugen, der den großen Indianer auf der Lichtung gesehen hat, wo sie gefunden wurde, kurz bevor es passierte.« »Das sei nicht überraschend«, erwiderte Rob J., »da der singend einhergeht, einer seiner Arbeiter sei und jenes Waldstück zu seiner Farm gehöre. Ich möchte eine Kaution für ihn stellen.« »Ich kann keine Kaution akzeptieren. Wir müssen warten, bis aus Rock Island ein Richter kommt.« »Wie lange wird das dauern?« Landon zuckte die Achseln. »Ich kann doch wegen eines Indianers keinen Richter zur Eile treiben. 5, 6 Tage wird es noch dauern. Vielleicht eine Woche.« Lang hielt sich in Holden's Crossing die Aufregung über den Tod der Indianerin nicht. Viel interessanter war die bevorstehende Eröffnung der Schule. Jeder im Ort wäre bereit gewesen, ein kleines Stück seines Landes als Bauplatz für die Schule herzugeben, um sich damit das Eintrittsrecht für die eigenen Kinder zu sichern, doch man hatte sich darauf geeinigt, dass eine solche Einrichtung an zentraler Stelle stehen sollte. Und schließlich akzeptierte die Ratsversammlung 4 Morgenland von Nick Holden, was Nick sehr freute, denn so entstand die Schule genau an der Stelle, die er in seiner Traumkarte von Holden's Crossing für sie vorgesehen hatte. Man beschloss, dass das Schuljahr jeweils nach der Ernte beginnen und in 3 Abschnitte von jeweils 12 Wochen unterteilt sein sollte. Der Lehrer sollte pro Abschnitt $19 sowie freie Kost und Logis erhalten. Das Gesetz schrieb vor, dass ein Lehrer in Lesen, Schreiben und Rechnen qualifiziert sein musste, in Geographie, Grammatik oder Geschichte zumindest bewandert. Viele Bewerber für den Posten gab es nicht, denn das Gehalt war niedrig und die Schwierigkeiten waren groß, doch schließlich konnte die Versammlung Marshall Byers anstellen, ein Cousin des Schmiedes Paul Williams. Mr. Byers war ein schlanker junger Mann von 21 Jahren mit vorstehenden Augen, der, bevor er nach Illinois gekommen war, in Indiana unterrichtet hatte und deshalb wusste, was es hieß, jede Woche bei der Familie eines anderen Schülers Unterkunft zu finden. Sarah gestand er, er sei froh, auf einer Schaffarm unterzukommen, da er Lamm und Karotten lieber esse als Schweinefleisch und Kartoffeln. Wenn es sonst irgendwo Fleisch gibt, dann ist es immer Schwein mit Kartoffeln, Schwein mit Kartoffeln, sagte er. Rob G. grinste ihn an. Dann werden Sie sich bei den Jägers wohlfühlen, sagte er. Rob G. war von dem Lehrer nicht sonderlich begeistert. Es lag etwas Hinterhältiges in der Art, wie er Mond und Sarah verstohlen musterte und Schemen anstarrte, als wäre der Junge ein Krüppel. »Ich freue mich schon, Alexander in meiner Schule zu haben«, sagte Mr. Byers. »Auch Schemen freut sich schon auf die Schule«, entgegnete Rob J. ruhig. »Aber das wird wohl kaum gehen. Der Junge kann nicht normal sprechen und wie soll ein Kind, das nichts hört, in der Schule etwas lernen?« Er liest von den Lippen ab und er begreift sehr schnell Mr. Byers. Mr. Byers runzelte die Stirn. Er wollte schon weiter protestieren, doch als er Rob J.'s Gesichtsausdruck sah, überlegte er es sich anders. »Natürlich, Dr. Cole«, sagte er steif, »natürlich.«